Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Abschnitte aus der Predigt sind alle aus dem Buch des Propheten Jeremia. Ich werde sie im Laufe der Predigt lesen. Und lasst uns jetzt beten, dass wir Gottes Wort verstehen. Dein Wort, o Herr, sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf allen meinen Wegen. Amen. Liebe Gemeinde, wie stellen wir uns eigentlich unsere Zukunft vor? Wohin soll die Reise gehen mit unserem Land? Oder auch unsere Kirche. Als ich Grundschüler war, war ein Lied in allen Hitparaden zu hören. Die Rockband mit dem schönen Namen Geier Sturzflug besang damals das steigende Bruttosozialprodukt. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Noch bekannt? Ist das unsere Vorstellung von der Zukunft? Im Religionsunterricht bat ich Schüler, eine Rückschau auf ihr eigenes Leben zu verfassen. Eine Rückschau freilich aus dem Jahre 2080. Es entstanden ganz unterschiedliche Lebensgeschichten auf dem Papier. Oft kamen Kinder und glückliche Enkel vor, wunderbare Erfindungen und große Erfolgsgeschichten. Manchmal auch Leid und schwere, Gott sei Dank, überstandene Krankheiten. In ein paar der Geschichten waren die Verfasser in dem gedachten Jahr 2080 bereits schon tot und blickten gewissermaßen aus dem Jenseits zurück auf ihr irdisches Leben. Eines aber verband sie alle. Der Gedanke, dass es einen wie auch immer gearteten Aufschwung geben würde, sei es im eigenen Leben, der Welt oder Deutschland. Übrigens spielte Religion oder ein eventuelles Leben nach dem Tod in diesen Lebensgeschichten keine Rolle. Ist das unsere Zukunft? Vielleicht nicht unsere persönliche Zukunft, da ja zumindest ich im Jahre 2080 voraussichtlich nicht mehr auf dieser Erde herumspazieren werde. Aber ist es nicht zumindest die Zukunft, die wir für unsere Kinder und Enkel wünschen? Immer aufwärts nach oben? Wird und soll nicht durch ein gesteigertes Bruttosozialprodukt eine bessere und immer umweltfreundlichere Wirtschaft entstehen und einen immer größeren Wohlstand auf unserem Planeten schaffen und somit auch dann mehr soziale Gerechtigkeit? Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Naja, diese Rechnung Fortschritt, Wohlstand, Gerechtigkeit geht nicht auf. Denn was materiellen Wohlstand betrifft, müssten wir eigentlich das zufriedenste Volk der Welt sein. Das aber, habe ich den Eindruck, sind wir nicht. Wieso eigentlich? Weil das Kernübel von all dem persönlichen Reichtum nur verdeckt wurde. Unser böses Herz, unsere, und ich rede nun nur von uns Christen, nicht von gottlosen Heiden, unsere Gottlosigkeit. Es scheint mir so, als ob dieses Grundübel von all dem Wohlstand nur übertüncht wird, so wie Farbe einen Riss in einer tragenden Mauer nicht ausbessert, sondern nur verdeckt, solange bis dann die Mauer einbricht und alle erschlägt. Warum sollte Gott eigentlich über uns und unser Volk immer nur Heil und Segen und nicht auch Unheil beschlossen haben? Wer von Ihnen sich in der Bibel auch nur oberflächlich auskennt, weiß, dass Gott sein erwähltes Volk Israel für deren Gottlosigkeit immer wieder hart gestraft hat. Sollte er dann uns, die wir doch nur durch Jesus Christus Zugang zu Gott haben, sollte er uns, die wir folglich nicht im eigentlichen Sinn Gottes Volk sind, also nicht Juden, sondern Heidenchristen, sollte er uns gegenüber etwa auf Recht und Gerechtigkeit pfeifen und 5 gerade sein lassen? Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir Christen oft einem falschen Gottesbild hinterherlaufen. Wir sehen Gott als lieben Opi, nicht als lieben Vater. Was ist der Unterschied? Ein lieber Vater, eine liebe Mutter hat seinem Kind gegenüber eine wichtige Aufgabe, es zu erziehen. Aus Liebe zu seinem Kind muss ein Vater, eine Mutter Regeln fürs Zusammenleben aufstellen und dafür sorgen, dass diese Regeln auch von dem geliebten Kind respektiert werden. Die einzelnen Regeln können und sollen je nach Situation, Alter und Familie anders aussehen. Aber jeder Mensch muss lernen, dass es Spielregeln und Grenzen gibt, die zu beobachten sind, die zu beachten sind und deren Missachtung einem selbst und den anderen schadet. Ein Opa muss das nicht oder zumindest nicht in gleichem Maße. Ein Opa kann, darf und soll vielleicht sogar alles Mögliche durchgehen lassen. Denn die Aufgabe eines Opas ist es nicht oder zumindest nicht in erster Linie und nicht so sehr wie bei den Eltern zu erziehen. Gott aber ist nicht der himmlische Opi. Gott, der Allmächtige und Gerechte, ist unser himmlischer Vater, der Herr. Falls das stimmen sollte, dass Gott unser Herr ist, falls das nicht fromme Floskeln sind, dann heißt das vor allem eins: Gott bestimmt die Regeln und nicht wir. Jeremia, von dem wir nun hören werden, hat das am eigenen Leib erlitten. Gegen seinen Willen hat Gott ihn zum Propheten eingesetzt. Ich lese aus dem 1. Kapitel des Buches Jeremia. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber, Jeremia, sprach: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Was hätte Jeremia tun sollen? Meinen Sie etwa, der hätte eine Chance gehabt, seine Berufung abzulehnen? Es klingt ja vielleicht ehrenvoll, Gottes Prophet zu sein, aber den Auftrag, den Jeremia bekommt, wünsche ich keinem von uns. In Gottes Namen muss er Unrecht und Frevel anklagen und, dass sich keiner bekehren will, den Untergang ankündigen. Wie würden Sie so einen behandeln, der dauernd und leider zu Recht auf unser Unrecht hinweist und der dauernd von uns fordert, dass wir uns ändern? Ich denke doch nicht im Traum daran, das zu machen, was der da will. Ein hoffentlich neutrales Beispiel, wie schwer wir uns tun, uns zu verändern. Selbst wenn wir theoretisch wissen, wie wichtig das wäre. Ich vermute, keiner von uns will den Klimawandel absichtlich herbeiführen. Wobei ich mir im Erzgebirge manchmal schon einen möglichst raschen Klimawandel wünschte. Bisher leiden wir in Deutschland noch kaum unter dem Klimawandel und merken von ihm wenig. Das mag auch noch gut 20 oder 30 Jahre so bleiben, aber im Südpazifik wurden schon mehrere Inseln unbewohnbar, weil der Wasserspiegel des Meeres schon jetzt unaufhörlich steigt. Wo aber sollen die Menschen hin, deren Land einfach untergeht? Wir im Norden wollen sie nicht, sind aber Verursacher. Letztlich ist uns doch vieles so lange egal, solange es uns nicht selber trifft. Darum wird auch Jeremia, weil er Gottes Wort verkündet, zum Spott und Hohn und verzweifelt. Nun aus Kapitel 20. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich. Und jedermann verlacht mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien. Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Schrecken ist um und um. Verklagt ihn. Wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Jeremia verzweifelt an seinem Auftrag. Frevel und Gewalt muss er rufen, Unrecht anklagen. Aber statt dass sich irgendeiner ändert, ändert sich für Jeremia alles. Hohn, Spott, Nachstellungen, Kerker, Verachtung erntet er dafür, dass Gott ihn zwingt, sein Prophet zu sein. Jeremia will nicht mehr, will Gottes Wort einfach verschweigen, wo doch sowieso keiner auf Gottes Wort hören will. Sollen sie doch glücklich und zufrieden ins Unglück rennen, wie ein Pferd in der Schlacht. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Gott lässt ihn nicht los. Jeremia muss, ob er will oder nicht, er muss Gottes Wort und Anklage aussprechen. Ich weiß nicht, ob man das mit einer Art Knebelvertrag vergleichen darf. Jedenfalls lässt Gott, der Herr, nicht zu, dass Jeremia schweigt. Gott will, dass Jeremia sein Wort verkündet, egal wie sehr Jeremia deshalb bespuckt, verachtet und gedemütigt wird. Moment, klang nicht der abschließende Vers hoffnungsvoll? Könnte man fast meinen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Das aber wäre zu kurzfristig gedacht. Jeremia ist sich zwar sicher, er weiß es aus eigener Erfahrung mit Gott, dass der nur verlieren kann, der sich Gott widersetzt, dass Gott seine Verfolger bestrafen wird für ihr Tun und Lassen. Aber was hat Jeremia davon? Jeremia gehört nicht zu der Sorte Mensch, die sich daran ergötzen, dass es sie ja schon immer gewusst haben, dass es nicht gut gehen werde. Weil Gott hier keinen Spaß macht, verzweifelt der Prophet zweifach. Er weiß, dass sein Land erobert werden wird, dass Jerusalem zerstört und viele Menschen ohne Wiederkehr nach Babel verschleppt werden. Und er leidet außerdem, dass ausgerechnet er von Gott berufen wurde, diese schlimme Kunde zu verkünden. Und darum bricht er sich nach diesen so scheinbar optimistischen Worten, da bricht sich die Verzweiflung und Klage Jeremias Bahn. Wäre er nur nie geboren worden, denkt er und spricht: Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sprach: Du hast einen Sohn, so dass er ihn fröhlich machte. Der Tag soll sein wie die Städte, die der Herr vernichtet hat ohne Erbarmen. Am Morgen soll Wehklage zu hören sein und am Mittag Kriegsgeschrei, weil dieser Tag mich nicht getötet hat im Mutterleibe, so dass meine Mutter mein Grab geworden wäre und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach zubringe? Und wir? Sind wir so brav, dass Gott immer nur nett zu uns sein wird, wie der liebe Opi? Gibt es bei uns nicht auch mehr als genug Gründe in unserem Leben, in unserem Land, in unserem Herzen, dass Gott auch für unser Land, so wie damals für Jerusalem und Juda, Unheil beschließen könnte, sodass er uns in einer von uns selbst verschuldeten Gefahr nicht mehr hilft? Der Jerusalemer König hatte den Angriff der Babylonier und den Untergang seines Landes durch seine Politik mitverschuldet. Und wir also? Was sollen oder können wir aus diesem bitteren Wort der Verzweiflung Jeremias lernen? Drei Dinge. Wir können und sollen erstens wieder ernst nehmen und lernen, dass Gott kein netter Opi ist, sondern der Herr, der Allmächtige, der dem Ehre, Preis und Anbetung gebührt. Fürchte ihn. Du kennst seine Gebote. Er ist der Herr. Mach, was er befiehlt. Wir können und sollen aber auch etwas anderes lernen. Vertrau dich mit Leib und Seele der Hand Gottes an. Es mag sein, dass Gott dich durch böse Zeiten führt, durchs finstere Tal und in den Tod. Aber verlass ihn nicht. Denn der dich an der Hand hält und in Finsternis führt, der allein kann dich wieder herausführen ins Licht des Lebens. Drittens aber kennst du die Worte Jesu. Wir werden sie auch heute im Vater unser beten. Und führe uns nicht in Versuchung. Nimm diese Bitte ernst, so ernst, wie Jesus sie meint. Er weiß, wie schwach und verführbar wir sind. Ohne Gottes Hilfe können wir der Versuchung nicht widerstehen, der Versuchung des Bösen. Wir brauchen Gott, wir brauchen seine Hilfe. Gott möge uns so festhalten, wie er den Jeremia festhielt, als der Gott loslassen wollte. In Taufe und Glaube hat Gott uns berufen, zu seinen Kindern erwählt. Und darum möge der Herr uns auch festhalten, wann und wo auch immer wir ihn loslassen wollen. Das schenke uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen nun das Lied O Haupt voll Blut und Wunden, die Nummer 85. O Haupt voll Blut und Wunden. Davon die ersten beiden Strophen, dann die sechste Strophe und dann die abschließende 9. und 10. 85, 1 bis 2, 6, 9 bis 10.